Glauben. Das ist zunächst mal in den ersten Kapiteln recht theoretisch. Es wird erklärt, was Jesus getan hat, wie Menschen von der Sünde befreit werden und was dann dadurch alles passiert, was daraus resultiert. Er versöhnt Menschen mit Gott und die kommen vom Tod zum Leben. Das steht da. Und dann bekommen sie den Heiligen Geist und viele Segnungen in ihr Leben. Und es wird auch nochmal klar gesagt, dass das nicht nur für Juden gilt, sondern für alle Menschen, die an dieses Werk glauben. Die Trennung ist jetzt beseitigt zwischen Gott und den Menschen, für die daran glauben. Und was dann jetzt kommt, sind im Prinzip alles Folgen davon. Es geht dann auch noch schon bis Kapitel 3 auch schon um die Gemeinde. Die Gemeinde bekommt zwei Bilder, mit denen sie verglichen wird. Einmal mit einem Körper, da werden wir nachher noch drauf kommen. Also ein Körper, der Kopf von diesem Körper ist Jesus selbst. Und dann hat dieser Körper ganz viele Körperteile und das sind die Gläubigen. Und es wird auch noch verglichen mit einem Tempel, wo der Eckstein Jesus ist. Also alles beruht auf diesem einen Stein, auf Jesus. Es sind also Bilder davon, wie kann das überhaupt funktionieren, dass die Gemeinde zusammenlebt. Das sind so unterschiedliche Menschen da drin. Gott stellt da Menschen zusammen. Ich glaube, viele hätten sonst nie was miteinander zu tun. Und doch funktioniert das irgendwie. Ja? Ich möchte nicht den Schwerpunkt auf die ersten drei Kapitel legen, die eher theoretisch sind, sondern wir wollen uns heute mit dem Text ab Kapitel 4, Vers 1 beschäftigen, wo das übergeht in die Praxis. Wir werden sehen, das bezieht sich immer mal wieder auf die Theorie am Anfang. Aber es geht jetzt Paulus darum, dass im Prinzip von dieser Errettung, die Gott möglich macht, und den Segnungen, dass daraus etwas resultiert. Also das kann nicht einfach bleiben, wie es ist, sondern da passiert was in den Menschen, die glauben. Und man sieht es irgendwo. Ja? Es gibt Konsequenzen. Ganz praktisch. Und ich möchte den ersten Teil lesen, das ist Teil 1. Ich habe zwei Teile heute untergliedert. Das ist die Einheit in der Gemeinde und möchte die Verse 1 bis 6 lesen. Epheser 4, Vers 1 bis 6. So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Soweit mal für den ersten Teil der Text. Zwei Sachen lesen wir in dem Vers 1. Zum einen, dass Paulus gebunden ist. Das schreibt er da drinnen, ich, der Gebundene im Herrn. Das lässt darauf schließen, dass er zu der Zeit schon am Ende seines Wirkens in Rom war, wo er sich länger in Gefangenschaft befunden hat. Und es zeigt natürlich gleich eine der ersten Konsequenzen, die es haben kann, nachzufolgen, nämlich, dass man sogar deswegen ins Gefängnis kommen kann oder sogar sterben. Aber das wussten sie, glaube ich, schon. Es gab auch damals schon einige Verfolgungen und der Paulus hat es halt sehr oft erlebt. Er leitet aber auch rein, indem er sagt, dass das eine Ermahnung ist. So ermahne ich euch nun. Also alle theoretische Betrachtung nützt nichts oder ist nichts wert, wenn sie nicht in die Praxis übergeht. Es ist ihm also sehr wichtig und dementsprechend soll es auch uns wichtig sein, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie das, was Jesus getan hat, das, was der Gläubige erfahren kann, wie das übergeht. Wenn wir heute davon lesen oder auch in der Einleitung, wie ich schon gesagt habe, sehen, dass das jetzt an Gläubige gerichtet ist, dieser Text, dann ist es halt auch so, dass das in erster Linie auch nur für Gläubige gilt, was da drin steht. Das heißt, wir können nicht erwarten oder wer nicht glaubt, der braucht nicht erst die praktische Anwendung. Es ist immer, der erste Schritt ist zu glauben, errettet zu werden und dann passiert was. Die Bibel dreht es nie um und sagt nie, du musst dich erst ändern und dann darfst du glauben. Nein, die Reihenfolge ist ganz wichtig. Also heute richtet sich der Text ganz besonders an die, die gläubig sind. Die erste Ermahnung ist also, dass wir der Berufung würdig wandeln, so steht es da. Ja, zu was sind wir denn berufen? Das ist die Frage, die sich da stellt. Da hat ja auch der Wilfried letzte Woche schon einiges dazu gesagt. Ich stimme nicht mit allem überein, was er da gesagt hat, aber was hier steht, ist auf jeden Fall, dass wenn wir zu etwas berufen sind von Gott, dann sollen wir dem würdig wandeln. Das heißt also, dazu muss man ja erstmal wissen, zu was man berufen ist. Also habe ich meine Software, meine elektronische Hilfe genommen und habe Berufung und auch Berufen mal eingegeben. Und das war ganz interessant, weil schon nur im Neuen Testament habe ich an 43 Stellen Berufen gefunden. Also es gibt ganz viele Dinge, zu denen da steht, dass wir dazu berufen worden sind, wenn wir gläubig sind. Und davon möchte ich ein paar vorlesen, dass wir ein Gefühl dafür kriegen, ja, was sollen wir denn? Was ist das, wie wir uns verhalten sollen? Ich glaube, ihr braucht nicht alle nachschlagen. Ihr könnt mir glauben, ich habe nichts verändert. 1. Korinther 1, Vers 9 lesen wir: Treu ist unser Gott, durch den ihr berufen worden seid, zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Also, wer gläubig ist, der ist berufen worden zur Gemeinschaft seines Sohnes. Christentum, Glauben an Gott, ist kein Einzelkämpfertum. Ja? Das ist nichts, wo man sagt, ich brauche nichts und niemanden, ich kann mein Ding alleine durchziehen, was brauche ich die anderen? Wir sind berufen zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. Das sagt ja auch schon das Bild von dem Körper. Was würde die Hand machen, wenn sie abgehackt irgendwo alleine unterwegs ist und sagt, den Rest brauche ich nicht? Ja, nicht sehr viel. Also jeder, der meint, er kann Einzelkämpfer-Christ sein, sollte nochmal in seine Bibel schauen. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das heißt also, wir sind aus der Finsternis berufen in das wunderbare Licht. Galater 5, Vers 13. Denn ihr, meine Brüder, seid zur Freiheit berufen. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern durch die Liebe dienet einander. Also wir sind auch zur Freiheit berufen, raus aus den Ketten, weg von dem Tod, von der Unfreiheit, die durch die Sünde da war. Und das wird auch gleich erklärt, zur Freiheit berufen heißt auch wieder nicht, ich kann alleine irgendwo hinrennen und machen, was ich will, sondern man soll die nicht als einen Vorwand dazu verwenden, diese Freiheit, um zu sagen, ich mache jetzt, was ich will. Und zwar auch schon in dem Vers drinne, sondern durch die Liebe dient einander. Und dazu werden wir auch gleich noch weiterkommen. Kolosser 3, Vers 15. Und der Friede Christi herrsche in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Seid auch dankbar. Also hier ist der Friede genannt. Wir sind zum Frieden berufen, nicht zum Streit oder zum Terror, sondern zum Frieden. Zu dem sind wir berufen in einem Leib. Hier sind schon wieder diese Bilder drin, dieses Körpers und von dem Frieden, der den Körper ausmacht. Zum Frieden wollen wir gleich noch was sagen. 1. Thessalonicher 4, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Heiligung heißt im Prinzip Absonderung, das heißt, dass man nicht alles mitmacht, dass man weiß, wo Grenzen sind und wo man nicht dabei sein kann. Auch dazu sind wir berufen. Und 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen bist, und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ja, auch das ist das, auch wir sind zum ewigen Leben berufen, wenn wir glauben. Das ist jetzt nur eine kleine Auswahl davon. All diese Dinge gibt's und wir sollen uns jetzt also entsprechend so verhalten, dem, wozu wir berufen sind. Viele gute Dinge. Wir sind also in seiner Gemeinschaft, in seinem wunderbaren Licht. Wir sind zur Freiheit berufen und wir sind zu seinem Frieden berufen. Wir sind zur Heiligung berufen und sogar zum ewigen Leben. Und von wem kommen die Dinge? Na, von dem, der dazu berufen hat, ja? Die gehen ja nicht von uns selber aus. Nicht, wir haben jetzt gesagt, okay, also ich habe es mir jetzt überlegt, ewiges Leben wäre jetzt mal dran oder sowas, ja? Von ihm geht es aus. Wir müssen uns also berufen lassen. Und dann haben wir seinen Geist und dann können wir auch in der Gemeinde wirken. Und Vers 2 erklärt jetzt, wie das aussieht. Wie kann man jetzt denn würdig der Berufung leben? Und da steht, indem ihr mit Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Da, was liest man davon? Naja, das ist alles andere als ein Selbstläufer. Ja? Ertragen ist jetzt auch was, ja, das ist nicht so einfach, das ist nicht, geht nicht einfach mal von selbst. Das widerspricht auch ein bisschen in uns. Ja? Das heißt ja, demütig heißt sich unterordnen und sanftmütig heißt auch, dass man was erträgt, dass man einfach nicht gleich loslegt. Langmut heißt, dass man auch mal was zurücksteckt und auch mal was in Kauf nimmt, was einem nicht ganz passt. Und er erfordert ja nicht mal nur dieses Ertragen, sondern er sagt sogar in Liebe. Ja, Ertragen ist ja das eine. Also ich kann mich hinstellen und irgendwie mir auf die Zähne beißen und auf die Lippe beißen und sagen, ja gut, das muss ich jetzt irgendwie ertragen und durchstehen. Aber das ist nicht das, was hier steht, sondern wir sollen es in Liebe ertragen. Also die anderen auch noch lieben, während sie vielleicht Dinge machen, die uns gar nicht so richtig passen. Das ist ein ganz schön hoher Anspruch, der hier steht. Dazu, glaube ich, muss man sich seiner eigenen Schwäche auch bewusst sein und wissen, ja, dass man selber auch nicht alles richtig und gut macht. Ja? Auch wissen, wo man selber herkommt und wo man selber herberufen wurde. Aber nur wenn wir es wirklich schaffen, sanft, freundlich und ruhig miteinander umzugehen, dann handeln wir tatsächlich entsprechend unserer Berufung. Wie gesagt, das Ganze soll auch noch in Liebe geschehen. In Vers 3 lesen wir, dass wir eifrig bemüht sein sollen, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. Sich eifrig zu bemühen heißt auch wieder, das kommt nicht auf mich selber zu, das ist nichts, was einfach mal, ja, der Frieden, der kommt einfach mal so, wenn ich da sitze oder sowas. Ich muss mich eifrig bemühen, jeder von uns soll sich eifrig bemühen, dazu beizutragen. Die Einheit des Geistes, die muss bewahrt werden. Und da ist jeder Einzelne gefragt. Das kann ich nicht von anderen erwarten, sondern da muss ich selbst handeln. Und ich habe mich schon gefragt, bin ich dazu bereit und seid ihr dazu bereit, auch mal zurückzustecken oder demütig zu sein? Oder fällt uns das nicht öfter mal schwer? Ich glaube, das ist für uns alle ein hartes Stück Arbeit, dass es dahin kommt. Und diese Einheit soll bewahrt werden durch das Band des Friedens. Frieden ist auch ein interessantes Wort. Auch darüber habe ich nachgedacht. Was ist eigentlich Frieden? Wie ist Frieden? Was ist das für ein Wort? Was bedeutet das heute eigentlich noch? Ja, wir sagen manchmal, dass ein Kind friedlich schläft oder vielleicht ist mal eine kurze Stimmung friedlich. Aber eigentlich habe ich gemerkt, ist Frieden was? Ja, das hat die Menschheit fast verloren. Ja, das hat die Menschheit nach dem Sündenfall eigentlich verloren. Richtigen Frieden. Einen tiefen inneren Frieden, das ist echt schwer, das haben ganz wenige Menschen. Aber das ist das, was Jesus geben möchte. Jesus möchte Frieden den Menschen geben. Nicht nur kurze Momente oder nicht nur mal kurz, wo man seine Ruhe hat und sagt, jetzt ist es mal friedlich, sondern tiefen und inneren Frieden. Ich glaube, die meisten Menschen quält oder beschäftigt immer irgendwas und irgendwas ist immer im Hinterkopf, wo man weiß, da ist noch irgendwie Krankheit, da ist noch Streit, da ist noch irgendwas. Wer von euch kann sagen, dass er tiefen inneren Frieden hat? Wir haben im Moment ein geliehenes Auto draußen und da ist ein Aufkleber drauf und den finde ich eigentlich sehr gut. Der hat nur 4 Wörter drauf, aber das ist einer der besten Aufkleber, die ich bis jetzt gesehen habe. Da steht drauf, No Jesus, No Peace, also kenne Jesus, kenne Frieden. Das sind 4 Wörter und wenn man darüber nachdenkt, steckt da echt viel drin. Wer Jesus wirklich kennt, wer ihn wirklich erlebt, wer wirklich weiß, wer er ist, der kann Frieden erleben. Das ist eigentlich der Schlüssel dazu, weil Jesus genau das geben möchte, sowohl in dein persönliches Leben, als auch ins Gemeindeleben möchte er Frieden geben. Er ist ja derjenige, der die Trennung und den Unfrieden mit Gott beseitigt hat und der auch möchte, dass wir untereinander den Unfrieden beseitigen. Denn es stellt sich ja die Frage, dass wenn wir sagen, wir leben im Frieden mit Gott und wir leben im Frieden mit Jesus, wie passt es dazu, wenn wir Streit in der Gemeinde haben oder wenn wir Streit untereinander haben. Das ist doch ein ganz gewaltiger Widerspruch. Das wäre ja so, dass, wenn man das Beispiel dieses Körpers nimmt, dass die Hand zwar Frieden mit dem Kopf hat, aber sich mit dem Bein schlägt. Ja? Was ist das in Bezug auf so einen Körper? Das passt nicht zueinander. Ja? Entweder es gibt Frieden in dem Körper oder es gibt Streit. Jesus möchte Frieden. Und das Band des Friedens, also das, was erstmal jeder selbst erlebt, das soll das sein, was die Gemeinde umschließt und friedlich macht. Und Paulus ist es hier wichtig, in Vers 4 die Gemeinsamkeiten aufzuzählen. Er nennt da ein paar Dinge, ich möchte die nochmal vorlesen, und sagt, das habt ihr alles gemeinsam. Einen Leib, einen Geist, eine Hoffnung, zu der ihr berufen seid, einen Herrn, eine Glaube, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater über allen und durch alle und in euch allen. Er nennt jetzt also hier ganz bewusst elementare Wahrheiten, ganz wichtige Dinge, die alle gleich haben, die an Jesus glauben, die es nur einmal gibt. Ja? Wie ich gesagt habe, es kann nicht mehrere Körper in der Gemeinde geben und einen Kopf. Es gibt keinen siamesischen Zwilling oder sowas. Ja? Es gibt nur einen Leib. Es gibt auch nur einen Geist, das sagt die Bibel auch. Es gibt ja nicht, die einen kriegen den Heiligen Geist und die anderen den und die anderen den. Die Bibel lehrt, dass die, die gläubig werden, den Heiligen Geist bekommen. Den Heiligen Geist. Am Ende ist es auch so, dass alle, die glauben, dieselbe Hoffnung haben. Nämlich die Hoffnung, eines Tages bei ihrem Herrn zu sein. Genauso ist es mit einem Herrn und einem Glaube und einer Taufe. Wobei bei der Taufe, wissen wir, da gibt es schon unterschiedliche Meinungen teilweise. Aber die Taufe selbst wird da auch nicht in Frage gestellt. Das sind also grundlegende Dinge, wo Paulus sagt, das habt ihr alle gleich. Und interessant ist, welche da genannt werden und auch was nicht genannt wird. Also es gibt hier ganz die elementaren Dinge, die sollen gleich sein. Ja, und das sind Dinge, die auch nicht zur Diskussion stehen. Und die wählt er hier. Wir lesen in der Bibel ja zum Beispiel auch, dass selbst die Apostel ja teilweise in Detailfragen nicht gleich einer Meinung waren, dass sie da sich ausgetauscht haben, teilweise ja sehr konträr unterwegs waren, das dann aber ja darüber gesprochen haben und dann auch wieder zusammengefunden haben. Die Bibel lehrt an keiner Stelle, dass jeder alles genau gleich sehen muss. Ja? Es gibt aber elementare Grundwahrheiten, die uns zur Gemeinsamkeit sind und die auch zu dieser Einheit führen. Wichtig ist auch, dass die Einheit dieses Leibes, damit ist jetzt nicht nur die Ortsgemeinde gemeint, sondern das sind alle Gläubigen, die diesen Leib bilden. Ja? Die elementaren Dinge, die sollten aber auch nicht verändert werden. Also die rote Linie ist dann erreicht, wenn jemand diese elementaren Dinge in Frage stellt. Ja? Wenn dann zum Beispiel nicht mehr der Glaube ist, der rettet, sondern wenn jemand sagt, du musst das und das und das und das tun, dann wirst du errettet. Oder halt, wenn grundlegende Sachen wie ja, ein Geist in Frage gestellt werden. Aber es gibt und soll diese Einheit in der Gemeinde geben. Auch wir haben ja in der Gemeinde sowas formuliert, das geben wir immer raus, wenn jemand neu kommt, dass wir sagen, es gibt Glaubensgrundsätze, die sind uns wichtig und die sind für uns nicht verrückbar, da wollen wir nicht dran rütteln. Und es gibt aber auch Themen, die darf man durchaus unterschiedlich sehen. Deshalb haben wir auch bewusst das Thema letztes Mal gewählt, dass es trennende Dinge zu unterschiedlichen Gedanken, dass es verbindende, Entschuldigung, das war jetzt die falsche Aussage, verbindende Gedanken zu trennenden Themen. Weil es einfach nicht alles in der Bibel ganz glasklar ist und wir auch nicht sagen, es müssen alle gleichgeschaltet in jeder Situation zu jedem Thema genau die gleiche Meinung haben. Wichtig ist also Jesus und ist dem Paulus hier, dass wir eine Einheit bilden. Er hat ja das für alle, die glauben, gleich gemacht. So viel jetzt zu dem ersten Abschnitt. Also sind wir wirklich bereit, und das sollte sich jeder selbst hinterfragen, ist es uns wichtig, sind wir bemüht darum, die Einheit in der Gemeinde zu bewahren? Sind wir bereit dazu, auch mal zurückzustecken? Und wandeln wir denn wirklich entsprechend dem, was Gott für uns getan hat, was Jesus für uns getan hat? Ich möchte zum zweiten Abschnitt kommen, zu meinem zweiten Unterthema. Das habe ich genannt, Gott befähigt zum Diensten der Gemeinde. Das geht jetzt darum, dass es jetzt nicht aufhört mit Vers 6 und dann gesagt wird, ja, ihr strengt euch an, ihr habt ja Gemeinsamkeiten, seid euch einig, sondern da hört es nicht auf, sondern wir lesen jetzt, dass wir Gaben bekommen, die uns dabei helfen, so in der Gemeinde zusammenzuleben. Ich möchte jetzt noch lesen ab Vers 7 bis Vers 16. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes, zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Lasst euch nicht erschrecken, das sind einige Schachtelsätze mit Einschüben und Zwischenthemen. Ich möchte Stück für Stück durchgehen und versuchen, das ein Stück aufzuschlüsseln. Ich glaube, durch den Kontext wird schon viel klar. Es geht also jetzt von dem, was die Gemeinde als Ganzes ausmacht, auf jeden persönlich über. Und es wird gesagt, was hat Gott jetzt gegeben, um in der Gemeinde diese Einheit zu erreichen und wie hilft er uns dabei? Ja? Er hat dazu viele Hilfestellungen gegeben, dass wir es schaffen, in der Gemeinde als Einheit zu leben und auch weiter zu wachsen als dieser Körper, immer mehr zu ihm hin. Das, denke ich, ist ganz klar und das lesen wir draus. Er ist das Haupt und er ist auch das Vorbild und das Ziel dieses Körpers ist also zu wachsen, immer mehr zu diesem Kopf hin. Fangen wir mit Vers 7 an. Jedem Einzelnen aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Das ist also, Gnade ist jetzt nichts, was mit der Gießkanne einfach irgendwo rausgestreut wird auf eine Gruppe von Menschen, irgendwas passiert dann damit, sondern das ist was Persönliches. Ja? Die Gnade geht erstmal persönlich an Einzelne. Da ist keiner ein Teil von der Gruppe und geht da unter. Gnade ist ja ein unverdientes Geschenk, das ist was man einfach bekommt. Wenn wir jetzt den Kontext anschauen, denke ich hier, natürlich ist die größte Gnade das Geschenk der Erlösung. Ja? Das ist die allergrößte Gnade, die jeder einzelne Mensch erfahren hat. Wenn wir aber in den Text schauen und auch wissen, es geht um erlöste Menschen, denke ich jetzt, dass es hier in erster Linie darum geht, was Gott dem Einzelnen an Gaben gibt. Das sehen wir auch, wenn wir im Text weiterlesen. Also was hat Gott jedem Menschen selbst, der glaubt, noch gegeben dazu? Jedem Einzelnen von uns ist aber die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Wenn wir sagen, es gibt ein Maß für die Gnade, dann wird es auch nicht so viel Sinn machen, wenn es um die Erlösung geht, weil da gibt es nicht ein kleines bisschen und ein bisschen mehr und ganz viel Erlösung, sondern die gibt es. Ja, die ist vollkommen, die ist komplett. Wenn wir jetzt auch lesen, diesen Einschub, der dann in Vers 8 kommt, dann erklärt Paulus ja damit im Prinzip, wieso hat jetzt Jesus überhaupt das Recht oder woher kommt diese Macht, die zuzuteilen, also so viel davon zu geben, wie er will. Und der Einschub ist im ersten Moment nicht ganz, war mir auch nicht ganz klar. Da muss man ein bisschen lesen, Und dann ergibt der mehr Sinn. Es ging also jetzt um dieses Emporsteigen, Herunterkommen. Ich lese es noch mal ganz kurz. Er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet, ist anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde. Das ist ein Zitat aus Psalm 68, Vers 19. Den habe ich auch gelesen und auch da wird manches klarer, manches aber auch ein bisschen spannend. Also da kann man sich gerne noch mal genau damit beschäftigen. Um was geht es dabei? Er sagt jetzt also, dass Jesus herabgekommen ist und wieder hinaufgestiegen ist. Und das ist ein Bild, was, glaube ich, den Menschen, die das damals gelesen haben, viel klarer war als uns. Da geht es jetzt um einen Brauch, den damals Könige hatten. Wenn die in eine Schlacht gezogen sind und in den Kampf, dann haben die also dort gekämpft und wenn die siegreich waren, dann haben die sozusagen Gefangene genommen von ihren Gegnern, haben dort irgendwo eine Beute gemacht, also Kriegsbeute. Und dann haben die einen Triumphzug gemacht in ihre Heimat wieder zurück, in ihre Stadt. Und haben dann da vorgeführt ihre Feinde und auch ihre Beute und sind da wieder unter großem Jubel und mit Dankbarkeit wieder nach Hause gekommen. Das war ja damals, da hing viel davon ab, was passiert, wenn jemand den Krieg zieht. Das konnte auch ganz böse enden. Und darauf nimmt er jetzt hier Bezug. Dass also Jesus wieder hochgestiegen ist, das muss er dann nachher erklären, weil er sagt, okay, das heißt ja, wenn jemand hochsteigt, dann muss er erst mal runtergegangen sein, denn Jesus kommt ja aus dem Himmel, in den er wieder hochgegangen ist. Er sagt also, Jesus ist auf die Erde gekommen, hat dort gekämpft gegen den Teufel, gegen den Satan und gegen die Dämonen und hat gewonnen. Er hat da ein für alle Mal gewonnen. Und als er gewonnen hat, ist er dann wieder in den Himmel zurückgegangen, ist wieder emporgestiegen und hat dann den Menschen Gaben gegeben. Wieso Gaben gegeben? Ja, das war damals so üblich, dass wenn man wieder zurückgekommen ist in seine Stadt, hat man von dieser Kriegsbeute, die man gemacht hat, abgegeben. Man hat also den Menschen dieser Stadt, man hat die Beute verteilt. Und darauf nimmt er jetzt also hier Bezug. Jesus ist also, das ist diese theoretische Betrachtung und das, was auch Jesus ja getan hat, kam auf die Erde, hat gekämpft, hat gewonnen und ist dann nach seiner Auferstehung wieder in den Himmel aufgefahren. Ist jetzt also im Himmel, hat aber Gaben dagelassen. Er hat den Menschen hier auf der Erde Gaben gegeben. Jedem Gläubigen hat er Fähigkeiten gegeben, die der jetzt hier einsetzen soll. Das ist das, was Paulus hier erklärt. Jesus ist jetzt wieder im Himmel, aber er lässt uns hier nicht allein. Wir haben seinen Geist und jeder Gläubige hat Dinge bekommen, die er einsetzen soll. Das ist eine Verantwortung, die wir haben. Wie viel er und was er jedem gegeben hat, ja, das unterliegt seiner Souveränität, das unterliegt seiner Hoheit. Ich kann nicht sagen, ich will da viel mehr, ich will was ganz anderes, wieso kann ich nicht das und das? Das ist seine Macht. Wir haben aber diese Gaben. Und es ist ein Thema, was auch Jesus selbst erwähnt. Jesus hat zwei Gleichnisse erzählt und berichtet, die da sehr gut dazu passen. Das ist von den anvertrauten Pfunden und den Talenten, ja? Wo er auch sagt, dass er im Prinzip geht in den Himmel, da ist es immer die Rede davon, dass ein Herr außer Landes zieht, der geht weg und lässt seinen Dienern jetzt Werte da. Talente heißt es manchmal, daraus ist es geworden, der hat viele Talente, das ist eigentlich eine Gewichtseinheit oder auch Geld. Und dann hat jeder die Verantwortung, und das gilt für alle von uns heute, was macht er mit den Gaben, was macht er mit den Talenten, die ihm Jesus gelassen hat? Was machen wir in der Zeit, bis er mal wiederkommt? Denn auch in den Gleichnissen ist davon die Rede. Wer das nachlesen kann, kann das machen, will, kann das gerne machen. Matthäus 25 und Lukas 19 stehen die. Was machen wir damit? Denn er wird mal wiederkommen und wird Rechenschaft einfordern. Was hast du gemacht? Was hast du, Richard, gemacht mit den Gaben, die ich dir gegeben habe? Mit dem, was du in der Gemeinde einbringen kannst? Wir haben dazu eine Verantwortung. Und in den Gleichnissen liest man dann, dass der eine mehr damit gemacht hat, der andere weniger gemacht. Manche haben sogar gar nichts gemacht und dann noch falsch angeklagt und werden dann als Heuchler überführt. Es ist eine wichtige Aufgabe. Und es hängt jetzt nicht davon ab, was du bekommen hast oder wie viel du bekommen hast, sondern die Aufgabe ist, treu mit dem umzugehen, was du hast. Die Aufgabe ist nicht zu sagen, passt mir aber gar nicht, ich würde lieber was ganz anderes machen oder wenn ich die und die Gabe hätte, dann könnte ich was machen, sondern treu mit dem umzugehen, was wir bekommen haben. Und dann nennt Paulus ein paar Gruppen von besonders befähigten Menschen in der Gemeinde. Gehen wir die kurz durch. Er nennt also Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Das sind ein paar Gruppen von besonders befähigten Menschen, die er zurückgelassen hat oder die er befähigt, in der Gemeinde besondere Rollen einzunehmen. Wir sehen dann aber auch, das zu machen ist auch nur eine Gabe. Das ist nicht, liegt nicht daran, dass derjenige, der das macht, dass das ein ganz besonders toller Hecht ist, der so toll unterwegs ist und sich was darauf einbilden kann, sondern das sind Gaben, das hat er geschenkt. Und derjenige, der das macht, der ist nur treu da drinne, mit diesen Gaben umzugehen. Das ist alles. Das ist keine Besonderheit oder macht denjenigen zum christlichen Superhelden. Jeder hat die Aufgabe, egal wo er steht, treu seinen Dienst zu tun. Apostel sind jetzt, kennen wir nur aus der Anfangszeit der Bibel. Apostel gibt es heute in meinen Augen nicht mehr. Apostel haben Jesus selbst gesehen und persönlich erlebt. Und das war besonders ein wichtiger Dienst in der Zeit, wo es noch keine Bibel gab, wo noch nicht dieses Wort zur Verfügung stand, wo das nur per Mund weitergegeben konnte, durch Worte, was passiert ist. Und zu der Zeit gab es Apostel. Das ist zeitlich begrenzt gewesen. Genauso sehe ich das auch und sehen jetzt auch viele, ist das auch mit Propheten. Propheten, die wirklich Dinge vorhersagen, die dann eintreten. Das ist was, was mindestens stark abgenommen hat. Was aber geblieben ist, sind Evangelisten, sind Hirten und Lehrer. Das gibt es nach wie vor in der Gemeinde. Ja? Also einfach Geschwister, die besondere Gaben haben und die einsetzen. Wenn wir schauen, dann sehen wir, dass ein Evangelist, das heißt jetzt nicht, und da muss man wieder auf das Umkehren aufpassen, ja, ich bin kein Evangelist, die Gabe habe ich nicht, deswegen kann ich kein Weitersagen vom Evangelium. Ja? Äußerste Vorsicht damit. Also da geht es jetzt nicht darum, jeder soll bezeugen können, was Jesus für ihn getan hat. Evangelisten sind einfach Menschen, da glaube ich, kennt man immer wieder Beispiele, die da ganz besonders befähigt sind, die losgehen und wo Hunderte oder Tausende Menschen zum Glauben kommen. Solche Menschen setzt Jesus manchmal in die Gemeinde. Es gibt auch nach wie vor Hirten und Lehrer. Hirten, also die Ältesten, die aufpassen auf die Gemeinde, die schauen, dass das gut wird. Auch wir haben ja welche eingesetzt. Das ist eine Gabe und einfach auch nur die treu eingesetzt wird. Hirten und Lehrer wird hier, wenn man den Text anschaut, eher zusammengesetzt. Wir haben ja auch schon, als wir uns mit den Ältesten beschäftigt haben, öfter davon gelesen, dass Lehrfähigkeit was ist, was einen Ältesten in jedem Fall ausmachen soll. Umgedreht ist es aber auch so, dass nicht jeder, der begabter Lehrer ist, ein Ältester sein ist. Also das gibt es beides. Aber selbst dazu begabt zu sein, ein Lehrer zu sein, ist eine Begabung, die Jesus schenkt. Ja? Also für mich hat es zwei Dinge bewirkt, darüber nachzudenken. Es macht demütig, weil jede Gabe, die es gibt, die hat ja Gott zugeteilt. Und was wir damit machen, ist nur Treue, das ist nicht mehr. Ja? Und deswegen gibt es da noch viel mehr Dinge in der Gemeinde als jetzt die hier beispielhaft aufgelistet sind. Alles, was du tust, ist im Prinzip mit deiner Gabe treu umzugehen. Und da möchte ich dich fragen, kennst du überhaupt deine Gaben? Weißt du, was deine Gabe ist? Hast du dich schon mal damit beschäftigt? Ist es dir auch wichtig, deine Gaben einzusetzen? Ich möchte nochmal zu dem Vers 12 gehen, denn der zeigt nochmal, was passiert. Wozu ist das alles? Wozu hat Gott diese Begabungen gegeben? Zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christi. Das alles ist gegeben für einen übergeordneten Sinn. Es ist nicht, um sich toll zu fühlen, ja? Die besondere Aufgabe liegt darin, die Heiligen zuzurüsten. Zuzurüsten würde heute vielleicht keiner mehr sagen, eher vielleicht auszurüsten. Also kommt vom Begriff her ja von einer Rüstung. Das ist vielleicht das, was man da am nächsten hat. Also man ist gut ausgestattet, wenn man an einen Soldat denkt, der hat halt das alles dabei, was er braucht, um in den Kampfeinsatz zu gehen. Das ist das Bild dazu. Es geht also darum, dass wir unsere Gaben einsetzen sollen. Nicht nur, dass Friede herrscht, sondern auch, dass Geschwister davon profitieren, dass sie ausgerüstet werden für ihren täglichen Kampf. Wir sollen uns nicht gegenseitig in den Rücken schießen oder noch verletzen, sondern uns ausrüsten gegenseitig, um in den Kampf zu gehen. Und wozu ist die Ausrüstung gut? Ich sage es noch, es steht da zur Zurüstung, um immer mehr Wissen anzuhäufen? Nein. Zur Zurüstung für den Dienst steht da, also für den ganz praktischen Einsatz. Das Ziel von aller Lehre, von allem, was wir tun, muss sein, besser für den Dienst ausgerüstet zu sein, für die Praxis. Es geht nicht um immer mehr zu wissen. Wenn Jesus mal wiederkommt, wird er uns nicht fragen, wie viel weißt du? Ja? Was hast du alles gelernt? Da gibt es keinen Test, was wir alles wissen, sondern er wird fragen, was hast du gemacht mit deinem Wissen? Wie sieht deine Praxis aus? Um beim Beispiel der Rüstung zu bleiben, was nützt es, wenn die Rüstung total ausgefeilt ist, wenn wir die besten Waffen aller Zeiten haben, aber in der Kaserne bleiben? Da wird kein Krieg gewonnen, da passiert gar nichts. Das kann alles total theoretisch bleiben. Die Aufgabe ist, für den Dienst auszurüsten und in den Dienst zu gehen. Und das ist auch die Frage, die ich stellen möchte. Setzen wir unsere Gaben ein? Setzt du deine Gaben ein? Oder was hindert dich daran, deine Gaben einzusetzen? Bist du denn gut ausgerüstet? Fühlst du dich bereit? Oder was ist auch deine Erwartungshaltung, in die Gemeinde zu gehen? Ist es irgendwie Selbsterbauung oder Hilfe zur Selbsthilfe? Das ist wichtig, das gehört dazu. Aber wir sollen uns ausrüsten lassen für den Dienst. Dienst du dem Herrn und baust du Gemeinde? Das ist die Frage, die der Text an uns stellt. Der Leib, dieser ganze Körper kann nur aufgebaut werden, wenn jeder Einzelne von uns seine Aufgabe ernst nimmt. Wenn jeder Einzelne von uns seine Gaben einsetzen möchte. Und es ist dafür ganz wichtig, dass es eine gesunde Lehre und eine gute Ausrüstung gibt, dass wir uns darauf vorbereiten, in die Praxis zu gehen. Das Ziel davon, lesen wir nochmal in Vers 13, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Das heißt also, das ist in Bewegung, das ist das Ziel, zu dieser vollkommenen Einheit zu kommen. Hier lesen wir wieder von dieser vollen Mannesreife, das ist ein Bild, was die Bibel häufig gebraucht, dass die ja lehrt, man war tot, man bekommt ein neues Leben und ist da am Anfang ein Säugling in diesem neuen Leben. Man muss am Anfang, steht da, Milch bekommen und dann wird es immer fester. Also der Glauben, das Glaubensleben ist etwas, was sich verfestigt. Und das Ziel ist die volle Mannesreife, so steht es hier. Das Ziel ist es, zu werden wie Jesus. So wie er gelebt hat, so wie das, was er getan hat. Das ist das Ziel. Zum Maß der vollen Größe des Christus. Und wir wissen alle, dass es da Defizite gibt. Ich weiß, dass das da noch viel zu tun ist. Aber das ist das Ziel. Was sollen wir nicht mehr sein? Vers 14. Damit wir nicht mehr Unmündiges sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Es ist ganz wichtig, gut ausgerüstet zu sein. Da steht, wir sollen nicht unmündig sein, also keine Meinung haben, keine Überzeugung haben. Da steht, wir sollen nicht vom Wind der Lehre hin und her geworfen werden. Also irgendeiner sagt mir was, dann renne ich dem hinterher, dann kommt was Neues und dann geht es hin und her und hin und her. Wir können uns und wir sollen uns mit der Bibel beschäftigen und fest werden in unseren Überzeugungen. Das immer wieder überprüfen, selbstverständlich. Es geht nicht darum, festgefahren zu sagen, nein, das bleibt jetzt für alle Zeiten zu, aber fest zu werden. Jesus hatte feste Überzeugungen, hatte feste Wahrheiten. Das war nicht heute so und morgen so. Er ist absolut konstant und gleichmäßig. Und wir sollen uns nicht hin und her werfen lassen, sondern wirklich gut ausgerüstet sein. Und da gibt es so viele Möglichkeiten dazu. Da gibt es unsere Bibelstunde und unsere Predigten. Da gibt es im Internet viele Dinge. Man kann Bücher lesen ohne Ende. Der Daniel hat wieder welche vorgestellt. Wir haben so viele Möglichkeiten, uns auszurüsten. Natürlich müssen wir alles prüfen. Prüft alles, was ich heute gesagt habe. Prüft jedes Wort. Alles kann falsch sein, was ich sage. Wir müssen es überprüfen, aber ich möchte dich dazu ermutigen, fang an, dich ausrüsten zu lassen. Denn am Ende ist es mit diesem Leib so, der lebt davon, dass die einzelnen Glieder, dass jeder seine Aufgabe wahrnimmt, dass jeder das macht, wozu er in diesem Körper gegeben ist. Und da kommt auch nochmal der Schlüssel dazu in Vers 15. Wir sollen es also nicht hin und her werfen lassen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Dieses ganze Soldatenbild oder sowas, das sind wieder so sehr harte und ja, so theoretische Konstrukte. Aber nichts, aber wirklich gar nichts nützt was, wenn wir keine Liebe haben. Das sagt die Bibel auch so oft. Das beste Wissen nützt dir nichts, wenn du keine Liebe hast. Wir sollen mit aufrichtiger Liebe zueinander hinwachsen. Und Liebe ist auch das, was die Gemeinde zusammenhält, was diesen Frieden eigentlich erst schaffen kann. Nicht nur die Liebe in der Gemeinde, sondern auch zu den Menschen um uns herum. Ja, aber das ist was, wenn man die Bibel gut kennt, wenn man gut ausgerüstet ist, dann weiß man auch das, dass die Liebe elementar wichtig ist. Der diesen Plan gemacht hat, wie Gemeinde funktioniert und wie dieser Körper funktioniert, der hat alles gegeben, was es dazu braucht, dass das funktioniert. Die Frage ist nur, ob wir bereit sind, unseren Teil zu geben, ob wir bereit sind, treu zu sein. Wer das noch lesen will, der kann gerne die Parallelstelle lesen in 1. Korinther 12, wo noch genauer beschrieben wird, wie dieser Körper funktioniert, wo dann, was auch heißt, ist das Auge gegen den anderen, was, also da werden ein paar Dinge einfach gesagt, die da schief gehen können. Und wo auch gesagt wird, dass zum Beispiel, wenn ein Körperteil leidet, der ganze Körper immer mitleidet. Also da gibt es viele gute Beispiele, lest gerne 1. Korinther 12, die Parallelstelle nochmal dazu. Jedes Körperteil, jeder in der Gemeinde, jeder hat seinen speziellen Platz und jeder hat eine Notwendigkeit, jeder hat eine Aufgabe. Es ist nichts Sinnloses am Körper. Genauso soll sich aber auch keiner wichtiger finden als der andere, egal was er macht. Es gibt keinen, der toller ist oder mehr wert. Jeder soll treu an seinem Platz sein. Ich will es gar nicht oft genug sagen. Ja. Sei also zufrieden mit dem, was Gott dir als Aufgabe gibt. Sei treu darin, genau den Dienst zu tun, den er dir gibt. Sei nicht irgendwie neidisch auf jemanden, der was anderes macht. Oder mach dich nicht klein, weil du denkst, du hast nicht die richtige Aufgabe oder eine falsche. Gott möchte die Gemeinde als einen Ort des Friedens haben, in dem die Gläubigen in ihren Berufungen entsprechend einander in Liebe ertragen und sich um Einheit bemühen. Und dazu lässt er weder dich persönlich noch die Gemeinde allein. Ich hoffe also, dass wir es wirklich lernen, aus seiner Kraft heraus die Gaben, die er gegeben hat, einzusetzen. Und das hoffe ich, dass wir darüber wirklich nachdenken können, ob wir das machen, ob wir unsere Gaben kennen und ob es uns wirklich wichtig ist, die einzusetzen. Und das möchte ich euch bitten, dass ihr darüber nachdenkt und vielleicht auch darüber ins Gebet geht. Und ich glaube, dass es gehen kann, dass wir wirklich als Gemeinde in Einheit leben. Amen.